Alter Whisky ist teuer. Also je höher die Zahl auf dem Label ist, desto tiefer musst du in die Tasche greifen. Heutzutage nimmt das aber teilweise perverse Dimensionen an. Also der Preis scheint in manchen Fällen völlig losgelöst von der Qualität. Also ja, im Gegenteil, ein hohes Alter heißt ja nicht zwangsläufig, dass der Whisky ein Top-Produkt ist. Also so kann es sein, dass man sich bei einem 500-Euro-Whisky denkt, hätte ich doch lieber nur den 50-Euro-Tropfen genommen. Dass das Alter eines Whiskys also nicht immer Garant für Qualität ist, weiß Markus Eder nur zu gut. Markus ist Geschäftsführer einer von Deutschlands größten Küffereien und Fasshändlern, der Wilhelm Eder GmbH. Im Interview erfährst du unter anderem, was passiert, wenn Whiskys zu lange lagern, was die Besonderheit der seltenen Misonara-Eiche ist und welch gewaltige Industrie der Handel mit Whiskyfässern geworden ist. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Ich habe etwas für dich. Und zwar haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, dem Alpha Spirits Whisky Podcast noch umfangreicher zu machen. Das heißt, dir noch mehr Infos, Hintergründe und spannende Whisky-Themen zu bieten. Daher bekommst du zu jeder Episode per E-Mail Hintergrundberichte und Downloads zum Thema der Episode und Hintergrundinfos zum Interviewpartner und Poster und Infografiken für dein nächstes Glas Whisky. Wie auch der Podcast ist dieses E-Mail-Extra für dich kostenfrei. Und ja, selbstverständlich kannst du dich jederzeit wieder abmelden. Den Zugang zum Weekly Podcast Update, den erhältst du unter iforspirits.com/podcast. Den Link dahin, den habe ich dir auch in die Shownotes dieser Episode geschrieben. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Lieber Markus, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Zur Vorbereitung des Interviews habe ich natürlich auch ein bisschen bei euch auf der Website gestöbert und da ist mir aufgefallen, dass ihr neben Standardhölzern auch einige exotische Fässer im Angebot habt. Ich habe da jetzt zum Beispiel Rum aus Guyana gesehen, Eiler-Fässer oder sogar solche aus Misonara-Eiche. Wie kommt ihr an solche Fässer?
Ja, das ist natürlich bedingt durch meine Anfänge. Das Ganze hat ja angefangen über eine ganz einfache Handelsvertretung, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen. Und das hat einfach dann mit sich gebracht, dass ich mich in der ganzen Welt rumgetrieben habe und habe dann eben einfach diese Branche in mich aufgesogen und habe dann diese Hölzer gefunden, habe also in Japan die japanischen Eichenfässer kennengelernt, habe in der Karibik und in Südamerika eben diese Rumfässer gefunden und diese Kontakte habe ich einfach mitgebracht und habe daraus dann ein Geschäftsmodell mitentwickelt.
Aber bist du dann direkt in die einzelnen Länder und Gegenden gereist oder war das eher dann so quasi Online-Kontakt?
Nein, ich war also in der Tat bin gegenständlich auch noch sehr, sehr viel unterwegs. Einfach die letzten vielleicht 12 Monate mal ausgeblendet. Aus bekannten Gründen war das ja alles ein bisschen eingeschränkt. Aber ich bin in der Tat sehr viel unterwegs, auch im Übrigen mit Kunden, die ich da teilweise mitnehme. Versuche ich wirklich das auch zu sehen und zu erleben, was ich dann später verkaufe.
Und was spielt da jetzt aus deiner Sicht die wichtigere Rolle bei der Aromatisierung des Whiskys? Also ist das eher so der vorherige Inhalt, also jetzt zum Beispiel Bourbon oder Sherry, oder ist es eher die Holzart? Weil ich denke da jetzt zum Beispiel nur an McAllen in den 80ern und 90ern, die sind ja umgeschwenkt und haben gesagt, der Holztyp ist entscheidender als der vorherige Inhalt. Wie siehst du das?
Also das ist immer so ein bisschen ein Blend zwischen Wissenschaft, Philosophie und vielleicht auch dem Glauben an eine gewisse Geschichte, wie im Übrigen bei allen Dingen, die irgendwo mit in diesen Lebensmittelbereich, in die Aromagabe und in das Herausziehen von Inhaltsstoffen hineingeht. Ich glaube, es ist ein Stückchen von allem, was dann letztendlich zu einem, wenn man es jetzt analytisch sieht, zu einem gewissen Produkt führt. Also sowohl der Impact vom Holz, der Impact vom Toasting oder Charring Und natürlich dann auch, ist ja logisch, wenn ich vorbelegte Rumfässer suche, um das jetzt an einem Beispiel rumfest zu machen, dann suche ich natürlich bewusst entweder diese Aromatik der Molasse oder die Aromatik der französischen Antillen, also dieses Agricole. Da verspreche ich mir ja was von.
Und das Standardholz für Fässer ist jetzt auch, wie es jetzt die meisten Whisky-Destillerien verwenden, ist ja weiße Eiche, also Quercus alba. Warum lagern die meisten Whiskys eigentlich in Fässern aus gerade diesem Holz? Also ich meine, ein Großteil der schottischen Whiskys macht das so, Bourbon sowieso. Hat das geschmackliche oder vor allem finanzielle Gründe?
Tja, zunächst würde ich mal sagen, hat es natürlich finanzielle Gründe und dann auch geschichtlich bedingt. Dieses sogenannte ASB, also dieses American Standard Barrel, das ist einfach preisgünstig. Es ist aus unserer europäischen und im besonderen deutschen Sicht handwerklich natürlich eine Katastrophe. Es ist ein einfachstes Fass nach Piktogrammen zusammengesetzt. Nach dem Motto Hauptsache dicht. Es ist mit einem Gas-Charring belegt, wo du also keine Wissenschaft draus machen musst. Jetzt in der Produktion natürlich gibt es da sehr wohl eine Wissenschaft dahinter. Und es ist in großer Stückzahl vorbelegt verfügbar, weil es aus den Destillen aus den USA kommt. Und dort gibt es einfach diese gesetzliche Vorlage, dass du den Bourbon nur in neuen Eichenholzfässern über 3 Jahre reifen lassen musst. Das heißt also, es gab in der Vergangenheit Fässer satt. Und das war der Grund, warum sich sicherlich viele Schotten und dann natürlich auch logischerweise viele Rumdestillen im südamerikanischen Segment, die einfach nach günstigen Fässern gesucht haben, dort bedient haben.
Okay, das heißt also, das ASB, würdest du jetzt sagen, ist meistens, also das, was wo Bourbon dann drin liegt und dann in Dauben zerlegt wird und nach Schottland geschifft wird, also ist da bei der Erstbelegung schlechtere Qualität, verstehe ich das richtig?
Nein, das ist einfach ein geschmacklicher Standard, der da hinterlegt worden ist. Es gibt sehr wohl inzwischen auch in Schottland ganz, ganz viele Betriebe, die also zum Finishen dann Fässer europäischer Eiche bevorzugen oder vorbelegte Rotwein, Süßwein, Portwein, Sherry. Was da alles kreucht und fleucht auf dem Markt. Also der Markt ist ja sehr inhomogen geworden, was auch gut so ist, sonst gibt es ja immer nur diese Einheitsgeschichte. Du musst ja auch diese verschiedenen Philosophien wiederum an den Endkunden tragen, der ja dann immer erpicht ist, was Neues zu entdecken und dann einen schottischen Whisky zuerst im Bourbonfass gereift und dann in einem Finishingfass, meinetwegen aus Süßweinbelegung, oder dann auch gezielt mit neuen europäischen Hölzern, um da eine gewisse Würze oder Süße reinzubringen, gelagert wurde. Also da gibt es ein breites Feld. Eins ist sicherlich heutzutage ganz sicher, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Okay, und die USA, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, lagern in den Bourbon ja in erster Linie in neuen ausgebrannten Eichenfässern in ASB-Größe. Und die kommen ja in erster Linie so aus Missouri, Ozark Mountains. Das heißt, die USA haben ja grundsätzlich schon mal gigantische Bestände an Weißeiche. Liegt das dann auch kulturell daran, dass man einfach genommen hat, was da war?
Natürlich. Also der amerikanische Fassmarkt, der wird im Prinzip von, wenn wir jetzt über neue Fässer reden, über wenige große Küfereien bestimmt. Eine davon ist die Independent Stave Gruppe, mit der ich ja auch angefangen habe, hier in Europa Fässer zu dealen. Das war 1992 und das ist aktuell der größte Hersteller für diese Einheiten. Ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, aber das ist im Millionenbereich, was da an Fässern hergestellt wird. Und interessanterweise, das sollte man eigentlich wissen, geht grundsätzlich nur ungefähr 1% der jährlichen Eichenernte in die Fassproduktion.
Also Stichwort Nachhaltigkeit.
Das ist ein inzwischen stark strapazierter Begriff. Inzwischen muss man sogar vorsichtig sein, dass der nicht überstrapaziert wird. Jeder schreibt sich das auf die Fahne, ohne eigentlich zu wissen, was genau hinter dem Begriff Nachhaltigkeit steckt. Nachhaltigkeit bedeutet nicht immer zwangsläufig, jetzt in unserer Branche, dass man aufhören sollte, neue Fässer zu bauen. sondern das geht ja viel, viel tiefgreifender. Wichtig sei hier sicherlich anzumerken, die nachhaltige Forstwirtschaft, sprich also für jeden Baum, der entnommen wird, muss sichergestellt sein, dass in der Umschlagzeit, die man für einen Baum plant, entsprechend auch wieder mindestens einer neu entsteht, wobei das natürlich immer so ist, du musst für einen Baum, den du erntest, zunächst mal 10 oder 20 neue pflanzen, denn es wird dann nur einer in 200 Jahren stehen bleiben, wenn wir da mit unserem Klima nicht ganz den Unfug machen.
Und gibt es dann noch so weitere Hotspots auf der Erde, wo jetzt Quercus alba in Massen wächst, so neben den USA?
Also Quercus alba ist ja nicht so einfach zu finden in anderen Kontinenten. Quercus alba ist zunächst mal dem amerikanischen oder dem nordamerikanischen Kontinent vorbehalten, geografisch und auch botanisch. Es gibt natürlich viele Abwandlungen. Also du hast auch in Wisconsin, also im nördlicheren Teil der USA, Quercus alba, wobei hier die Quercus-Differenzierung schon wieder eine andere ist, auch geschmacklich. Du hast es vorhin schon richtig gesagt, der größte Anteil von Quercus alba, der in die Fassproduktion fließt, der ist tatsächlich in den Regionen Mittlerer Westen, Missouri, Ozarks angesiedelt und wird auch dort geerntet bzw. gesourced.
Und die, wenn wir jetzt mal kurz weggehen, so ein bisschen von Quercus alba, da haben wir jetzt in der Whisky-Herstellung noch zwei andere Arten, also vor allem europäische Eiche, also Quercus petrea und Quercus robur. Was unterscheidet die jetzt zu Quercus alba? Also was machen die mit dem Whisky, was Quercus alba nicht macht?
Grundsätzlich, ja, to make a long story short, das ist natürlich allein schon eine wochenfüllende Frage, die du mir da jetzt stellst. Grundsätzlich kann man sagen, dass unsere europäischen Hölzer mehr Tannine enthalten und entsprechend würziger, intensiver sind und eine amerikanische Eiche mehr dieses Vanillin anbietet. Also der natürliche Vanillinhaushalt in dem Holz ist um den Faktor 10 höher, wie die europäischen Eichen das anbieten. Und da sind wir dann schon wieder bei dem bei dem Brückenschlag zur Drinkability. Der moderne Konsument, das merken wir immer wieder in Tastings, in Blindverkostungen. Jeder erzählt jetzt zwar seine Philosophie über spezifische Geschmacksstilistiken, spezifische Sachen, die man rausarbeiten kann, aber am Ende des Tages und wenn es dann um diesen Konsum geht, wird ja immer mit den Füßen abgestimmt und das bedeutet letztendlich, das was süß ist und was eingänglich ist und was du trinken kannst, ohne da großartig philosophieren und nachdenken zu müssen, das ist eben dieses Vanillin, das Süße, das sind wir konditioniert worden, ja, zum Teil schon als Kleinkind, also in der Muttermilch immer was süß ist oder was eine gewisse Süße birgt, da ziehst du die Menschen. Ne? Das ist das, was massentauglich oder massenkompatibel ist.
Also kann man dann quasi sagen, dass diese Masse an Quercus alba, die heute verwendet wird, auch zum einen aufgrund des unseres Massengeschmacks geschuldet ist und damit einhergehend der immer stärkeren Nachfrage nach Whisky, dass es einfach aufgrund der Aromatik, jetzt mal Preise und Verfügbarkeit ausgeblendet, aber auch aufgrund der Aromatik, dass Quercus alba die logische Schlussfolgerung ist.
Ja, in etwa vereinfacht kann man das so runterbrechen. Da müsste man jetzt den Brückenschlag eigentlich noch in die Weinindustrie suchen. Da wird es ja noch augenscheinlicher, wenn es also um geringere Alkoholstärken geht und geschmacklich der Wein einer größeren Käuferschicht erschlossen werden soll, dann funktioniert es nur über die Drinkability. Und beim Whisky ist es genauso. Du fängst immer als Einsteiger mit dem Bourbon an. Das ist relativ einfach und leicht zu konsumieren. Es schmeckt vanillig, nussig. Das ist so ein bisschen das Hinterlegte. Und du wirst selten jemand finden, der gleich also mit irgendwelchen Islay-Whiskys oder deutschen Whiskys einsteigt oder europäischen Whiskys vom Kontinent. Das ist komplexer zu trinken und zu verkosten.
Das geht ja auch schon allein dahin, dass die Sherry-Industrie auch mittlerweile schon, obwohl sie ja eigentlich in Spanien, also mitten in Europa angesiedelt ist, auch immer mehr Quercus Alba verwendet, also für die Reifung von Sherry, obwohl sie ja quasi die anderen Whisky-Sorten direkt vor der Haustür hätte. Sind dann die anderen Whisky-Sorten, also die europäische Eiche, in der Whisky-Industrie eigentlich noch gängig oder ist das irgendeine, ja, quasi, ich nenne es mal aussterbende Art?
Also man muss da jetzt aufpassen, dass man nicht ein paar Dinge miteinander verwebt, die vielleicht gar nicht zusammenpassen. Die Motivation der spanischen Küfer oder Bodegas, amerikanische Eiche zu verwenden, das hat sicherlich erstmal damit zu tun, dass der Einkauf vom amerikanischen Holz preiswerter ist, als wenn du jetzt spanische Eiche oder Quercus Robur hast du angesprochen. Wir hier in unserer Produktion, wir verwenden ausschließlich Quercus Caecilius, dass es wesentlich teurer ist und komplexer in der Vorbereitung und im Einschneiden im Sägewerk. Also das ist der erste Punkt, warum man da hauptsächlich jetzt seit den 70er Jahren amerikanische Eiche verwendet. Der zweite Punkt ist, dass die Sherry-Industrie heutzutage ihre Existenz darin sieht, eigentlich nur noch für die Whisky-Industrie wiederum zu produzieren. Ich weiß nicht, wann du persönlich deinen letzten Sherry genossen hast oder ob das überhaupt ein Thema für dich persönlich ist, aber so wie dir wahrscheinlich geht es ja vielen. Also kaum jemand trinkt noch Sherry, kaum jemand weiß eigentlich, wie Sherry schmeckt. Jetzt mal von 2-3 großen Marken, die Massen-Sherry herstellen, abfüllen und hier auch auf dem Markt vertreten sind, weiß das ja kein Mensch. Trotzdem schreit jeder nach einem Sherry-Finishing, weil die Leute damit auch wiederum eine Süße assoziieren, also dieses trockene Rosinen, ein bisschen pflaumige, ja, das, einfach diesen süßen Einschlag und damit natürlich viele Whiskys auch deutlich abgemildert werden gegenüber ihrem ursprünglichen Geschmack. Also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, woher manche Trends kommen oder durch was manche Trends bestimmt werden.
Also da muss ich sagen, da hast du mich jetzt wirklich erwischt. Also die Sherrys, die ich trinke und bisher auch so getrunken habe, habe ich natürlich immer mit der Intention getrunken. Natürlich freue ich mich, meinen aromatischen Horizont zu erweitern, aber ich hatte da schon immer Whisky im Hinterkopf. Also gäbe es wahrscheinlich Whisky nicht, weiß ich nicht, ob ich zu Sherry gefunden hätte. Also Sherry, die pure Sherry-Verkostung war für mich schon immer irgendwo Mittel zum Zweck, Whisky noch besser zu verstehen und die Aromatik von Whisky noch besser zu verstehen. Aber ich muss schon sagen, es ist schon wirklich faszinierend, wenn man bedenkt, dass halt auch die Sherry-Industrie halt jetzt auch, weil die Nachfrage aus Schottland auch einfach da ist, aber trotzdem, ja, Weißeiche aus USA importiert, dort verwendet, statt einfach die heimischen Hölzer, die sie, wo die Logistik, wo die Wege einfach viel kürzer werden, die nicht verwendet, sondern die das USA-Holz. Und du hattest vorhin ja schon angesprochen, die Mizunara-Eiche, also die aus Japan. Und das ist ja, wenn ich es jetzt so mit den anderen Hölzern vergleiche, relativ modernes Holz für die Scotch-Whisky-Produktion, aber nach wie vor selten. Liegt das vor allem am geringen Bestand oder eher an Schwierigkeiten bei der Verarbeitung?
Beides. Das Quercus mongolica, was ja eigentlich der botanische Name hinter der japanischen Eiche ist. Also japanische Eiche ist ja nur in so halb richtig. Japanische Eiche sagt man deshalb, weil die japanischen Whiskys teilweise in diesem Holz gelagert wurden und die Herstellung hauptsächlich, also in unserem Fall, wir produzieren diese Fässer tatsächlich nicht selbst, auch in Japan läuft. Quercus mongolica ist eigentlich eine Wassereiche und als Ziergehölz bekannt. Das bedeutet natürlich für den Fassbauer wahnsinnig komplex in der Bearbeitung, in der Beschaffung mit einem riesigen Verschnitt, den man da in Kauf nehmen muss. Also auch hier, ja, ist ja die Nachhaltigkeit dann wiederum, um das Wort wieder zu strapazieren, sicherlich gefragt. Und die Nachhaltigkeit hört ja immer an der eigenen Haustür auf. Ja. Das heißt also, wenn ich dieses Holz jetzt einsetzen möchte, aufgrund seiner Süße und vielleicht des hohen Cislactonanteils, das ist also übersetzt das schöne Kokos Feeling, was du da bekommst in der Degustation, dann muss man sich schon die Sinnfrage stellen. Ja, bei einem Preis von nahezu 4.000 Euro für ein 225 Liter neues Fass, da muss man dann schon überlegen, ob das richtig ist, Sinn macht, diese Fässer da durch die ganze Welt zu schippern, um dann seinen Whisky zu finishen. Aber der Markt bestimmt die Regeln, leider Gottes, wie überall. Und insofern findet dieses Holz natürlich Einsatz oder seine Verwendung. Ja.
Und du hast ja auch gerade schon den anderen Namen, der von Quercus mongolica angesprochen, also die Wassereiche. Und sagt ja schon, also das ist ja der Name Programm, also zieht ja ordentlich viel Wasser, hat einen hohen Wasseranteil, Feuchtigkeitsanteil. Aber die Trocknung des Fasses ist ja für die, beziehungsweise die Trocknung des Holzes ist ja für die Qualität des Fasses und damit für den Whisky eminent wichtig. Wie schaut es da bei der Trocknung mit der Misonara-Eiche aus? Also wenn man es jetzt mal so mit der Trocknung der, ja, der anderen Eichenarten vergleicht?
Die Misonara, also grundsätzlich die ASB-Fässer, über die haben wir es vorhin ja schon gehabt, die haben eine Daumenstärke von 20 mm und werden in USA industriell diese Dauben vorproduziert und werden dann in sogenannten Kiln-Tryern, also das sind große Trockenkammern, innerhalb von 6 Monaten werden die runtergetrocknet. Und dementsprechend hast du natürlich in der Produktion auch einen hohen Ausschuss an brechenden Dauben, an Dauben, die sich verformen, an Dauben, die dann einfach aussortiert werden und wiederum zur, ja, sagen wir es bös formuliert, zum Brennholz geschoben werden. Also das ist das, was diese Sawing Mills dann tatsächlich mit diesen Hölzern auch machen. In Europa haben wir ja, zumindest spreche ich jetzt für unser Sägewerk, den Anspruch, diese Hölzer in einem Spiegelschnitt aufzuschneiden, also im Riftcut mit stehenden Jahresringen. Nur dann sind sie dicht. Bei einer Daumenstärke fertig im verwendeten 225 Liter oder 200 Liter Fass von 27 mm Daumenstärke. Ähnlich ist es bei der Misonara-Eiche, die also auch in 27 mm Daumenstärke ausgeliefert wird. Und wir benötigen bei diesen sehr sorgfältigen und zugegebenermaßen im Vergleich zu den USA sehr langsamen Produktionsprozess dann auch pro Zentimeter Daubenstärke ungefähr 1 Jahr Trocknungszeit im Freien. Und da siehst du dann schon mal diese grundlegenden Unterschiede im Produktionsprozess. Und dann kann man sich also auch, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, schon vorstellen, dass allein dieses Grundholz im Produktionsprozess zu einem ganz anderen preislichen Input gehandelt wird, wie jetzt in USA die Dauben für ein ASB. Und diese Geschichte, das erscheint mir eigentlich sehr, sehr wichtig zu sein, denn wir verwenden natürlich in Europa oder auch in Japan, also ich glaube, das vermag ich sagen, Japan ist da auch ein sehr hochentwickeltes Produktionsland für diese Fässer. Wir verwenden da sehr, sehr viel von diesem Baumstamm. Das heißt also, wir verwenden jetzt hier im Haus sicherlich von einem Baumstamm vielleicht 50-55% und den Rest werfen wir aber nicht weg, sondern produzieren daraus dann Tannine, sortieren Holz aus für Tischplatten als Beispiel oder Türen oder was du dir vorstellen kannst in der modernen Tischlerei. Aber das wäre jetzt auch wieder zu weit gesprungen zu deiner ursprünglichen Frage hinaus oder ja, tatsächlich vielleicht ein bisschen übers Ziel geschossen. Wichtig erscheint mir, der einfach auf den Unterschied im allgemeinen Produktionsprozess hinzuweisen. Und deine Ausgangsfrage bezog sich auf diese Misonara-Eiche. Das ist ein ganz anderer Herstellungsprozess.
Okay, weil du jetzt auch die beiden Varianten mit Ofen und Lufttrocknung verglichen hast, ist es dann eine reine Preisfrage, warum viele Hersteller ihr Holz nicht lufttrocknen lassen? Weil man hört ja immer wieder, dass die Qualität der Fässer und aber dann später auch des Whiskys eine bessere ist, wenn die Dauben und wenn das Holz luftgetrocknet wurde.
Exakt so ist es. Du brauchst einfach auf einer Rohdaube braucht man eine gesunde Abreifung. Das heißt also, ich muss diesen Feuchtigkeitsgehalt von ursprünglich 47% schonend versuchen, nach unten zu bringen auf ca. 14%. Und zudem hast du eine Elastomerisierung auf diesem Holz. Das heißt also, ich brauche da diesen Umwelteinfluss, diese Bakterien drauf, dass das harsche Tannin ausgewaschen wird, dass dieses Holz jetzt in Anführungszeichen weich wird, um es dann verarbeiten zu können, um es über Hitze mit dem Parameter Temperatur überhaupt biegen zu können. Im Gegensatz zu dem Wasserdampf zusammenziehen von diesen Grundrosen des ASB. Also da sind riesige Unterschiede. Man kann das nicht vergleichen. Das ist wie Auto- und Motorradfahren. Du kannst nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Den Vergleich mag ich mir gar nicht anmaßen, sondern das ist eine ganz andere Geschichte, der Produktionsprozess in den USA gegenüber dem Fassherstellungsprozess hier jetzt in Europa oder in Deutschland bei uns.
Vielen Dank an dieser Stelle an Ben Riak, dem Werbepartner dieser Episode. Interessiert man sich für schottischen Malt Whisky, stößt man früher oder später auf Ben Riak. Und nicht nur liegt die Destillerie malerisch schön im Gebiet der Speyside, sie liegt damit auch im Zentrum der schottischen Whiskykultur. Und mit ihrer Aromatik passt sie meiner Ansicht nach dort auch perfekt hin. Das Aroma eines Ben Riak Single Malts ist komplex und voller zahlreicher Aromen. Das zeigt zum Beispiel deren Ben Riak Original 10, ein Single Malt Whisky, der mindestens 10 Jahre in Bourbon, Sherry und 9 Eichenfässern reifte. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Ben Riak für die Werbepartnerschaft. Bitte genießt verantwortungsbewusst. Aber so an deine Antwort klang jetzt für mich ein bisschen raus, dass die bei der ganzen Ofentrocknung, dass einfach da auch die ganzen Bakterien fehlen, dass die, dass man es vielleicht nicht auf diese Feuchtigkeit herunterbricht, die man braucht, also mit langsamer Geschwindigkeit. Kann man dann nicht auch sagen, dass darunter auch ein bisschen die Qualität leidet, weil man da diesen ganzen natürlichen Prozess in einem Bruchteil der Zeit schafft?
Ganz genau so ist es. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man das betont. Das amerikanische Fass ist lediglich eine Karkasse, die dann hinterher nach dem Informbringen des Fasses mit einer brachialen Gasflamme über ein paar Sekunden wird da versucht, eine Aktivkohleschicht innen drin zu erzeugen. Da war der originäre Gedanke ja, diese Aktivkohleschicht dazu zu benutzen, den Alkohol zu filtrieren, also die Fuselöle aus dem Produkt überhaupt rauszubringen, dass du das trinken kannst, ohne blind zu werden, jetzt mal ganz platt formuliert. Und wir haben ja den Anspruch, dass wir nach der Herstellung der Fasskarkasse über den Parameter Temperatur und Zeit, also über ein Toasting, über Eichenholzfeuer, in dieses Holz Aromaeinträge reinbringen. Wir wissen, ab welcher Temperatur Vanillin entsteht, wir wissen, ab welcher Temperatur so ein Fass nach einem Brioche riecht oder nach gebrannten Mandeln. Und dahinter verbergen sich ja gewisse chemische Stoffe. Und das ist also eine ganz andere Geschichte. Das ist eine schonende Behandlung des Holzes, die sich dann auch pro Fass über einen Zeitraum bis zu einer Stunde hinzieht. Also du kannst es miteinander gar nicht vergleichen. Und da liegt auch dann eigentlich das Geheimnis dieser Mizunara-Eiche verborgen. Diese Cislactone können wir, weil wir ja inzwischen im chemischen Denken und in der Analytik ja wesentlich weiter sind als 100 Jahre zurück. Das können wir mehr oder weniger reproduzieren, sprich diesen Cislactonanteil, also übertragen oder übersetzt wieder dieses Kokosnussige über diese Steuerung der Temperatur während des Toasting-Vorgangs.
Weißt du, wie das dann in schottischen Küfereien so läuft? Also machen die das ähnlich schonend deiner Erfahrung nach? Weil ich denke mal, du hast ja da auch einige Einblicke, die man so als Laie nicht bekommt.
Die schottischen Küfereien wiederum, das ist eine ganz spezielle Spezies von Küfern. In Schottland geht es eigentlich darum, große Stückzahlen an Altfässern zu sanieren und die zu recharren. Mir ist in Schottland jetzt keine Küferei bekannt, die sich da hervorgetan hat in der Produktion von neuen Fässern und da versucht, gewisse Aromaten draufzubringen. Und da haben sicherlich die Whisky-Destillern, speziell die Craft-Distiller, viel von den Weinleuten gelernt. Für die Weinleute war das schon immer wichtig, was kommt aus dem Fass an Aroma raus. Und für die Whisky-Leute oder Spezi- ja, nee, schränken wir es mal ein auf die Whisky-Leute, in Anführungszeichen gesetzt, war es eigentlich immer wichtig, zunächst mal ein preiswertes Fass zu bekommen, um da das Lebenswasser reinzufüllen und dann jahrelang zu warten, was da rauskommt oder reifen zu lassen. Und das waren die Anfänge auch im Übrigen zu den Zeiten, als man Whisky-Seen produziert hat und kein Abverkauf war. Das muss man ja auch mal sehen, ja. Woher kommt der ganze Hype des Whiskys? Und das ist eine Industrie, die sich aromatisch und technisch eigentlich erst in den letzten 20 Jahren richtig entwickelt hat.
Und weil du sagst, so um die 20 Jahre, aus dieser Zeit gibt es ja auch noch Fässer. Also es gibt ja in Schottland extrem alte Fässer. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an Laphroaig 30 Jahre, Glenlivet 50 und so weiter. Ab wann kann man da noch sagen, dass ab dem Alter gibt es jetzt eigentlich nur noch oxidative Reifung im Fass oder in der Spirituose, da das Holz einfach durch ist und nichts mehr abzugeben hat? Gibt es da so ein Alter?
Das ist eine schöne Frage, Philipp. Ich bewundere immer die Leute, die also auf Whisky-Messen stehen und dann sagen, Mensch, ich habe da jetzt ja einen 45 Jahre alten Whisky oder einen 50 Jahre alten Whisky. Ich glaube, da wird sich gefeiert nur aufgrund des Alters, was man aufs Etikett schreiben kann. Also ich weiß nicht, ob man sich das unbedingt immer geben muss, ein Whisky, der 50 Jahre alt ist und eigentlich dann schon aussieht wie Altöl und geschmacklich. Na, das will ich gar nicht kommentieren, oftmals eigentlich auch völlig daneben liegt. Und insofern ist die Frage schon berechtigt, ab wann habe ich eigentlich nur noch da ein Inhalt in einem Fass, der von einer riesen Luftblase oben drüber eigentlich beherrscht wird, weil da ist so viel Angel's Share gelaufen, dass du dann aus einem ursprünglich 200 Liter Fass noch 50 Liter da rausziehst oder 30 Liter. Da ist dann schon manchmal die Frage, wird da das Alter gefeiert oder eigentlich der Geschmack?
Und gibt es so deiner Ansicht nach so ein Maximalalter für die Whisky-Reifung, da man sagt, danach kann nichts Gutes mehr rauskommen?
Nein, ich glaube, das ist sicherlich eine Geschichte, wie man mit dem Whisky dann umgeht. Und es macht sicherlich bestimmt Sinn, dass man den Whisky nach einem bestimmten Reifealter mal aus dem Fass rausnimmt, ihn vielleicht in Vermählung bringt mit einem anderen Whisky aus einem anderen Fass oder vielleicht auch einem Finishing zuführt oder dem guten alten Methusalem dann auch mal einen Schluck frischen New Make gönnt, um das Ganze wieder aufzupeppen. Ich mag mir das gar nicht anmaßen, da ein Urteil abzugeben, ab wann ein Whisky eigentlich gut ist oder ab wann er dann vielleicht abdriftet in das nicht mehr so gut sein. Ich glaube letztendlich aber feststellen zu können, dass diese ganze Geschichte eine große Marketing-Sache auch nach sich zieht und es einfach en vogue war, ist ein Whisky besser verkaufen zu können, wo auf dem Etikett eine 25 steht, als keine Jahresangabe. Und wenn ich mir dieses Geschäft in Duty Frees anschaue, dann ist es auch so. Du bringst ja lieber nach Hause eine Flasche mit, die 30 Jahre alt ein Whisky enthält, weil es auf dem Etikett steht, als eine, wo 10 Jahre draufsteht. Du selbst kannst es oft gar nicht beurteilen. Niemand ist ja da, der objektiv sagen kann, das ist ein guter Whisky oder das ist ein schlechter Whisky. Wer definiert das bitte schön? Das sieht man ja auch an Blindverkostungen. Der eine spricht von Seife, der andere von Lavendel. Gemeint ist es beides das Gleiche und die Assoziation ist aber völlig unterschiedlich. Also das ist eine große, ja, bewundernswerte Marketinggeschichte eigentlich.
Man spielt einfach mit unserem, ja, menschlichen Faible für Zahlen. Also Zahlen bringen sich ja bei uns extrem gut ein. Und ich meine, wenn es ein hohes Alter hat, wenn da zwei Ziffern draufstehen, ist es für uns schon mal aus Marketing-Sicht sehr ansprechend. Und wenn dann auch noch ein sehr, sehr hoher Preis ist, ist es gleich zweimal sehr ansprechend. Also ich glaube, ja, wie du schon sagst, der Inhalt ist dann Nebensache, weil einfach wir so zahlenfixiert sind.
Absolut, genau so. Da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen zu dem Statement, ja.
Und ein Standardfass, wir hatten es jetzt schon mehrmals in dem Interview angesprochen, ist ja das ASB, also das American Standard Barrel. Das hat ja ein Volumen von Pi mal Daumen 200 Liter. Genau. Und in Schottland ist ja hingegen das sogenannte Hogshead Standard mit 250 Liter. Welchen Effekt hat da die Fassgröße eigentlich auf die Reifung, wenn man mit so kleines mit großem Fass vergleicht?
oft diskutiert, viele Doktorarbeiten drüber geschrieben und am Ende des Tages keine finale Conclusion. Glaube ich, kann man da sagen. Natürlich gibt es Unterschiede und natürlich sind die feststellbar. Bei diesen beiden Gegenüberstellungen jetzt weniger die innere Oberfläche in Relation zum Inhalt, weil das sind ein paar Prozent mehr vom Hockset zum ASB, aber vielmehr die Daumenstärke, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben. Das eine hat zwischen 27 und 30 mm, wenn es ein originales ist, wenn jetzt aus einem, wie auch übrigens in Schottland eine lange Tradition bei diesen Küfern, aus einem ASB in 250 Liter Fass getrimmt, dann hat es ja auch nur 20 mm Daumenstärke. Also das macht man auch nur des Preises wegen. Ja, es geht immer um den Literpreis bei diesen Fässern. Müsste man einfach im Individualfall gegenprobieren. Spielt ja dann auch der Lagerort eine große Rolle. In welchen Lagerräumen finde ich das vor? Habe ich in Schottland den Input von Wind und Salzwasser oder liegt es in einem abgeschlossenen Lagerraum? Schau dir die Whiskys in Asien an, die grundauf hochfarbiger und süßer sind. Das liegt einfach auch am Klima, an der Wärme, an den größeren Unterschieden. Also da spielen viele Faktoren mit rein, nicht nur die Fassgröße.
Aber wenn man jetzt mal vergleicht, angenommen, wir haben jetzt zwei Fässer mit also in gleichen Lagerbedingungen, aber unterschiedlicher Größe, kann man dann sagen, in kleinen Fässern reift es tendenziell schneller, weil das ist ja auch so eine Marketingaussage, mit der häufig, die man häufig liest, mit der häufig hausieren gegangen wird. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an Quarter Casks mit 125 Liter Größe.
Das ist auch absolut richtig. Da haben wir ja dann, machen wir jetzt die beiden, oder nehmen wir die beiden Extreme, nehmen wir ein Butt mit 500 Liter und nehmen wir einen Quarter Cask mit 125 Liter. Da hast du natürlich relativ große Unterschiede und da ist natürlich das Quarter Cask wesentlich schneller und intensiver in gleicher Zeit.
Okay, was bestimmt denn eigentlich die Füllhöhe? Weil das Fass wird ja auch nicht bis oben hin zugeschüttet, sondern da bleibt ja immer der luftleere Raum, also ein Headspace oben.
Ja, und der wird immer größer mit der Zeit, weil ja eine Verdunstung über die Reifung im Fass geschieht. Deshalb findest du ja oftmals nach Jahrzehnten nur noch eine Pfütze in so einem Fass, wenn es denn nicht nachgefüllt wird. Und dieses Luftpolster bedeutet natürlich auch, dass diese Oberfläche der Lufteinwirkung auf das Destillat immer größer wird und dementsprechend natürlich auch der Schwund immer höher wird und entsprechend eine Konzentrierung der Aromastoffe stattfindet. Und das ist ja wie bei einer Suppe oder bei einer Soße, die du einkochst und reduzierst immer weiter runter. Oder denk an die Balsamico-Essigherstellung, da ist das ja das Vorbild daran, dass du das immer mehr konzentrierst im Inhalt.
Und apropos konzentrieren im Inhalt, ist dir bekannt, ob in der Whiskyherstellung mit Beschleunigungsmitteln, wie jetzt zum Beispiel Holzspäne oder Holzschnipsel, nachgeholfen wird?
Das ist eine gute Frage und ich weiß auch jetzt nicht richtig, wie ich dir die beantworten kann. Es gibt ja gesetzliche Bestimmungen, da ist es genau geregelt. Was ich dir generell sagen kann, ist, dass das mit diesen Holzschnipseln oder wir formulieren das euphemistischer mit Holzalternativprodukten, dass das ein riesiges Geschäft und eine eigene Industrie geworden ist und dass sich sicherlich hier viel auf dem Graumarkt getummelt wird. Das heißt also, du hast natürlich als Kundschaft wenige Brenner. Und wenige Destillateure und wenige Weinmacher, wobei ich aber davon ausgehe, dass es kaum Leute gibt, die das tonnenweise oder lastzugweise sich für in der Relation viel Geld dann unter die Rosen im heimischen Garten mischen.
Also ich muss ja wirklich sagen, ich hatte ja dann in der Uni, hatte ich ja im Zuge meiner Examensarbeit auch mit Holzschnipsel, also mit New Make und Holzschnipsel verglichen mit Gaschromatographen und im Vergleich zu einem 12-jährigen Single Malt. Was mir damals bei den Versuchen aufgefallen ist, im Gaschromatographen und dann die Bestimmung und die Anzahl der Moleküle und die Art der Moleküle, da konnte ich schon feststellen, dass die die Intensität und die Vielfalt der Aromen deutlich geringer war als in dem lange fast gereiften Whisky. Was aber wahnsinnig schnell ging, war die Farbe. Also ich hatte innerhalb von 3 Monaten durch die Holzspäne einen Whisky, der so dermaßen braunrot war, wie, ja, einfach aus der Hüfte geschossen, 20, 30 Jahre alter Sherry Whisky. Also was man mit Holzspäne an Farbe hinkriegt, das ist schon verblüffend.
Das ist richtig. Und wenn man da dann entsprechend die richtige Software mit der entsprechenden Einsteuerung der Mikrooxygenierung verwendet und dann produziere ich dir innerhalb von 8 Tagen einen Whisky, der eigentlich schmeckt, wie wenn er 25 Jahre alt ist und dem auch entsprechend farblich angeglichen ist. Also rein sensorisch findest du dann kaum Unterschiede.
Was unterscheidet dann eigentlich so ein Whisky-Fass von einem Deko-Fass? Weil ihr macht ja nicht nur Fässer zur Belegung mit Genussmitteln, sondern auch zu allen möglichen anderen Sachen. Zum Beispiel ein Deko-Fass, die sind ja von außen kaum zu unterscheiden, aber müssen ja logischerweise einen Unterschied haben. Wie unterscheidet man Deko-Fässer von Fässer zur Whisky-Reifung?
Ja gut, da gibt es natürlich, so wie du gesagt hast, vom rein äußerlichen Betrachten her sieht man da kaum Unterschiede. Der Laie sieht da sowieso keine, aber intern ist es natürlich schon so, dass diese Fässer irgendwann das Ende des Lebenszyklus erreichen. Das heißt also, ich muss ja schauen, dass ich A1 ein Whiskyfass zunächst mal technisch so in Schuss bekomme, dass es eine Lagerung in einem Warehouse über mehrere Jahre, manchmal Jahrzehnte übersteht. Das ist dann einfach von der Physik des Holzes her oder von dem Skelett des Holzes her manchmal nicht mehr möglich. Dann gibt es natürlich Cracks im Holz und letztendlich, wenn ich mir viele Weinfässer anschaue, die dann nochmal wiederbelegt werden sollen, da haben wir dann einfach auch den hygienischen Faktor im Fass drin, der dann nicht mehr gegeben ist. Ich habe manchmal eine Schwefelanbindung in den Dauben drin von Weinen, die einfach während der Reifung geschwefelt worden sind, um sie haltbar überhaupt zu machen, also hinzubekommen. Das findet man sehr häufig in südlicheren Weinanbaugebieten, wo einfach die Außentemperaturen das notwendig machen. Also da gibt es eine Vielzahl von Fässern, die augenscheinlich noch toll in Schuss sind, aber im professionellen Segment nicht mehr eingesetzt werden können.
Was ist da deiner Ansicht nach so der schwierigste Teil beim Bau eines Fasses?
Beim Bau eines Fasses, der schwierigste Teil ist sicherlich immer wieder die Physik in den Griff zu bekommen, die Hölzer so zu selektieren, dass sie dicht bleiben. Ja, nur ein dichtes Fass ist ein gutes Fass. Also das ist relativ platt formuliert. Das ist eine Herausforderung für jeden Küfer. Auch trotz hohem CNC-Einsatz, auch hier in dieser Industrie, wir können nach wie vor nicht in das Holz reinröntgen und prüfen die Fässer hinterher auch alle mit Wasser und Druckluft, die dann auch dicht sind. Und trotzdem sucht sich der Alkohol manchmal erst nach 1-2 Jahren den Weg nach draußen durch eine Trachee, die offen geblieben ist. Das sind so diese Herausforderungen, die wir heute an dieses Naturprodukt Holz, Holzfass im Allgemeinen haben. Ja.
Okay. Lieber Markus, ich würde gern zum letzten Glas der Episode kommen und dich fragen, mit welchen 3 Personen, tot oder lebendig, würdest du gerne mal einen Whisky trinken?
Das ist tatsächlich eine tolle Frage. Mir fällt spontan ein Schauspieler ein. Ich würde da jetzt Nicole Kidman nennen, obwohl das vielleicht ganz abgefahren ist und vielleicht auch eine persönliche Geschichte ist. Ich würde den aktuellen Bundespräsidenten dazu nehmen, den Frank-Walter Steinmeier. Und du hattest noch nach einer 3. Person gefragt, ne?
Genau.
Richtig?
3. Genau. Tot oder lebendig, 3 Stück.
Ja, Uli Hoeneß.
Okay. Kann ich mir nach einer interessanten Gesellschaft, interessanten Runde vorstellen?
Ja, ich denke auch, das wäre illuster. Und ich glaube, dass man da einen Impact aus allen Lebensbereichen bekommen würde.
Lieber Markus, ich danke dir für das spannende Interview und wünsche dir noch eine sehr schöne Zeit.
Ich danke dir.